Direkt aus Europa, Nummer 437, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Heute mit Katja Bigalke. Guten Tag. Caroline Knappe und Konstantin Kumpfmüller über ein altes Kino in einer Straße voller Widersprüche, die gut 3 Kilometer östlich des Hauptbahnhofs liegt.
Nächste Haltestelle, Eisenbahnstraße.
Die Leipziger Eisenbahnstraße. Das alte Kino, beziehungsweise das, was von dem Ziegelsteinbau übrig geblieben ist, ist nur ein Gebäude auf dem weitläufigen Gelände. Aber es ist das mit Abstand baufälligste. Zugemauerte Fenster, zu einer Tür im oberen Geschoss fehlt die Treppe, aus dem zum Teil abgedeckten Dach lugen erste Bäumchen hervor. Eine Fabrikruine, die wie ein Fremdkörper wirkt, neben den sanierten Nachbargebäuden der Stadtbeleuchtung. Ein kurioses Nebeneinander, das aber trotzdem nicht zufällig ist. Ein Mitarbeiter erzählt:
An einem dunklen Novembertag 1895 das Bürgertum in Zellerhausen zusammengetan hat, das Unternehmertum, und hat gesagt, also wir brauchen Licht. Ja, und wir wollen auch elektrisches Licht haben. Und dann haben sie hier, das ist ja die ehemalige Generatorhalle, ja, es wurde ein Generator gebaut mit Gasturbinen, wurde gebaut, wurde fertiggestellt, wurde gesagt 1905. Und lief dann bis 1927 und ist dann später Kino geworden.
Eröffnet wurde das Kino als Lichtspielhaus Fortuna. In der DDR wurde es in Kino der Jugend umbenannt. Es war bis 1987 in Betrieb. Seit knapp 30 Jahren steht das Haus nun leer und verfällt. Im September hat der Stadtrat eine Notsicherung veranlasst. Dadurch soll zumindest der weitere Verfall des geschichtsträchtigen Hauses verhindert werden. Ein erster Erfolg für die Interessengemeinschaft, die sich vor gut einem Jahr zusammengefunden hat, um das alte Kino als Kulturzentrum wieder aufzubauen. Inzwischen besteht die Gruppe aus 50 Mitgliedern. Und eine klare Vorstellung, wie es einmal werden könnte, hat die IG Fortuna also, auch schon.
Wir wollen halt den Saal erhalten, in der Größe eben, weil es auch quasi der Schatz ist, den wir hier versuchen zu bergen. Deswegen planen wir eigentlich sozusagen einen multifunktionalen Kultursaal, nennen wir das immer, für 200 bis 300 Personen. Und die Unterkellerung wird dann eben genutzt, um zum Beispiel ein kleines Programmkino einzubauen. Und dann halt eben noch einen Proberaum für Gruppen, für Tanzgruppen und Seminarräume und
Dieter Rink forscht am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Das Viertel um die Eisenbahnstraße sei stark gewachsen, erklärt er, nicht aber das kulturelle Angebot vor Ort.
In den Leipziger Osten sind insgesamt in den letzten 5 Jahren ungefähr 12.000 Leute zugezogen. Wenn man sich nochmal anguckt, welche Bevölkerungsgruppe dort gekommen ist, es sind vorwiegend junge Menschen, dann ist dort praktisch eine kleine, junge Stadt zugezogen. In einem relativ kurzen Zeitraum. Das heißt also, wir haben es hier mit einem außerordentlich dynamischen Wachstum zu tun. In den 30er Jahren entstand praktisch eines der ersten Gewerbegebiete in Deutschland überhaupt, das vor allem um den ganzen Buchdruck, Buchhandel und so weiter sich drumherum rankte. Und da siedelten sich dann ein Stückchen weiter hinten die ersten Arbeiter an. Dann wurde 1839 die Bahnlinie gebaut, die war auf der jetzigen Eisenbahnstraße, deswegen heißt die auch Eisenbahnstraße. Dann siedelten sich darum die weitere Gewerbebetriebe an, dann siedelten sich dort Arbeiter an. Das heißt also, dort haben wir es mit einer ganz, ganz alten Struktur zu tun.
In den 1920er Jahren hatten hier Sozialisten und Kommunisten das Sagen. Es entstand der Mythos des Roten Ostens. Und mittendrin die Eisenbahnstraße mit ihren vielen Läden und Kneipen, der geschäftige Boulevard eines stolzen Viertels. Das Lichtspielhaus Fortuna war damals nur eines von vielen Kulturzentren der Straße. Dann der Zweite Weltkrieg, dann die DDR. Die Straße wurde umgetauft, hieß nun Ernst-Thälmann-Straße. Ein Name, der dem Viertel kein Glück brachte. Wegen der vielen Kleinbetriebe galt sie schon immer als dreckig. Nun aber wurden ganze Straßenzüge dem Verfall überlassen. Der Wegzug begann.
Es war ja ein Ziel auch sozialistischer Bau- und Wohnungspolitik, dass diese alten Arbeiterquartiere im Prinzip alle abgerissen und ersetzt werden sollten durch Plattenbauten. Also wenn die Wende nicht gekommen wäre, wäre vom Osten heute praktisch nichts mehr übrig, jedenfalls von den Altbauten.
Aber auch nach der Wende wurde es nicht besser. Im Gegenteil. In den 90er Jahren verschärfte sich die Abwanderungstendenz noch einmal deutlich. Insgesamt verließen 100.000 Menschen Leipzig. Reihenweise standen die Häuser leer. Erst nach ein paar Jahren setzte der Zuzug wieder ein. Vor allem Migranten, viele aus arabischen Ländern, fanden rund um die Eisenbahnstraße ein neues Zuhause. Die zentrale Lage und die niedrigen Mieten lockten allerdings auch die Drogenszene vom Hauptbahnhof hierher. Auch Jörg Werner hat den jahrelangen Verfall beobachtet. Er ist auf der Eisenbahnstraße groß geworden.
Also hier ist im Prinzip kaum noch irgendjemand wohnen geblieben. Oder ich würde sagen eigentlich keiner. Persönlich kenne ich überhaupt keinen, der schon zu DDR-Zeiten hier gewohnt hat. Alle Leute aus meiner Klasse zum Beispiel. Da gibt es überhaupt keinen mehr, der nach wie vor hier in der Eisenbahnstraße oder in den Seitenstraßen wohnt. Gar keinen. Ja.
Jörg ist Anfang 40. Das Haus hat er vor 5 Jahren zusammen mit einem Freund gekauft. Nicht, weil er so sehr an der Eisenbahnstraße hing, sondern weil in anderen Leipziger Stadtteilen die Grundstückspreise schon zu hoch geworden waren. Von seiner Wohnung aus sieht er jeden Tag auf das alte Kino. Auch er ist Teil der IG Fortuna. Im noch unsanierten Ladenraum im Erdgeschoss seines Hauses hat er zusammen mit anderen Mitgliedern der Interessengemeinschaft eine Ausstellung über das alte Kino aufgebaut. Im Lauf des vergangenen Jahres haben die Mitglieder der IG Fortuna unzählige Informationsveranstaltungen rund um das Kino organisiert und zahllose Unterschriften für dessen Erhalt gesammelt. Im August gab es anlässlich der Tage der Industriekultur eine öffentliche Führung auf dem Gelände der Stadtbeleuchtung. Die ehemalige Betreiberin des Kinos, Gabriele Sergel, hat dafür einen kleinen Film über die Geschichte des Kinos gedreht und aus ihrem Fundus aus den 80er Jahren die Ausstellung über das Kino mitorganisiert. Nun hängen in Jörgs Haus alte Filmplakate aus den 30er und 40er Jahren und Schwarz-Weiß-Fotos aus den 80ern.
Und man sieht das hier auf den Bildern noch ein bisschen, welche Ausmaße das eigentlich hat. Man sieht zwar auch die Zerstörung, die schon immens ist, weil auch der Fußboden eingebrochen ist und die ganze Einrichtung ist raus.
Vor ein paar Wochen hatten einige Mitglieder der IG Fortuna die Möglichkeit, das Kino von innen zu besichtigen.
Es ist also wirklich ein erschreckender Zustand, aber auf der anderen Seite ist es gar nicht so schlimm. Also die Gebäudehülle als solche, die macht noch einen recht stabilen Eindruck. Ansonsten ist keinerlei historische Substanz mehr drin erhalten.
Gabriele Sergel war nicht mit dabei.
Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Meine Freunde, die haben mir dann eine Klotür mitgebracht und ein goldenes Stück von der Decke. Ich habe es nicht geschafft. Ich konnte nicht rein. Ich war da. Es tut mir zu weh, um das zu sehen.
Wie weiße Tücher schwimmt der Nebel durch die kalte Stadt.
Also 1987 ist mir gesagt worden, das Haus wird geschlossen. Und für mich war das auch sehr, sehr traurig, weil ich in den letzten Jahren, es waren eigentlich nur 2 bis 3 Jahre, die ich hier gewesen bin, da habe ich versucht, hier was aufzubauen, habe hier Konzerte gemacht und habe hier mir ein Publikum versucht ranzuziehen, einen Jugendfilmclub gegründet und hatte da auch sehr viel Herzblut reingesteckt.
Ich denk, das Mädel kennst du doch, die ist kaum 13 Jahre.
Die Konzertbesuche war ich damals noch zu jung, aber als damaliger Anwohner kann ich von meinen Beobachtungen berichten, wenn dann sowas los war, dann war tatsächlich dann Parkplatznotstand hier und das war relativ selten.
Ich habe ja die Veranstaltungen mehr oder weniger selber organisiert. Ich war ja nicht Filmvorführerin, sondern Leiterin des Hauses und habe das mir selber gegönnt, was ich haben wollte und habe mir dann halt den Ben Zilli eingeladen, weil ich die unbedingt haben wollte, weil die toll sind und so ähnlich war das mit vielen anderen Bands.
Um die 1000 Leute waren beim Zilli-Konzert da. Und das im tiefsten Winter, in dem Riesensaal, der sich kaum beheizen ließ. Die Gäste haben gefroren und bekamen dann Decken und Kaffee von den Platzanweiserinnen. Auch Tamara Danz, die damalige Frontfrau von Zilli, wurde von Mutter Chemnitz, wie Gabriele Sergel eine ihrer Mitarbeiterinnen nannte, ähnlich umsorgt.
Als sie zum Konzert da war, die hat auch gefroren und hatte kalte Füße. Und da hat meine liebe Mutter Chemnitz einfach das Strickzeug geholt und hat ihr ein paar Socken gestrickt. Die war absolut schnell, sodass sie die dann zum Abend hatte. Solche Leute waren da eben. Das war wirklich klasse.
Bataillon d'amour. Auch Jörgs Mutter, die gleich um die Ecke wohnt, war als Kind oft im Kino. Und später natürlich auch zu Gabis Zeiten.
Da war die Barbara Thalheim da. Und dafür hatte ich mich schon immer interessiert. Und da bin ich auch dahin gegangen. Und da war es aber so, dass wir das Gefühl hatten, dass wir alle beobachtet worden sind, die da reingegangen sind. Dass nicht alle Interesse an der Barbara Thalheim hatten, sondern an den Leuten, die sich dafür interessiert haben. Das war meine letzte Erinnerung daran.
Warum das Kino der Jugend dicht gemacht wurde, ist bis heute nicht ganz klar.
Ich habe da nur Vermutungen, weil ich habe in der Zeit Veranstaltungen gemacht, die, glaube ich, bestimmten Genossen da nicht gefallen haben. Ich habe nicht nur Konzerte veranstaltet, auch Diskussionsabende und bestimmte Filme zur Diskussion gestellt und habe auch für Straßenmusiker die Bühne zur Verfügung gestellt. Und das wurde natürlich alles nicht so gern gesehen, weil das außerhalb der Kontrollmöglichkeiten lag.
Gabriele Sergel wurde in ein anderes Leipziger Kino versetzt und der Raum im Leipziger Osten blieb ungenutzt.
Ich weiß nur, dass ich das Haus verlassen habe und es war voll funktionsfähig. Und es war voll bestuhlt, es gab einen Vorhang, es gab riesengroße Lautsprecher hinter der Leinwand. Es war eigentlich alles da.
Einer, der das Viertel heute ziemlich genau kennt, ist Ralf Elsässer vom Quartiersmanagement Leipziger Osten. Er beobachtet die Entwicklung des Viertels rund um die Eisenbahnstraße seit gut 5 Jahren. Das Quartiersmanagement begleitet und koordiniert die Stadtentwicklung dort.
Wenn man jetzt durch den Straßenraum geht, auch gerade in der wärmeren Jahreszeit abends, dann könnte man denken, hier wohnen vielleicht 80% Migranten, weil die sich halt auch vergleichsweise häufig im öffentlichen Raum aufhalten. Die Alteingesessenen haben das in den letzten Jahren sehr kritisch wahrgenommen, wie sich der Stadtteil verändert. Und da findet man auch sehr radikale Ansichten, wenn man hier die Leute fragt.
Der Fokus überschrieb einen Artikel mit die kriminellsten 1,5 Kilometer Deutschlands. Immer wieder ist von Bandenkriegen zu hören. Im Hauseingang liegt mitunter das Spritzbesteck und auch Raubüberfälle gehören mit zum Alltag. Dass es Kriminalität gibt in der Straße, leugnet auch Ralf Elsässer nicht.
Nur was ganz sicherlich nicht zutrifft, ist, dass es hier ein größeres Sicherheitsproblem gibt im öffentlichen Raum als anderswo. Das ist ein Bild, was in der Wahrnehmung bei vielen Menschen entstanden ist durch Presseberichte.
Jörg Werner.
Ansonsten habe ich ja meinen Garten hier um die Ecke, auch im Einzugsbereich der Eisenbahnstraße, und da betrifft einen das schon wesentlich krasser. Da ist also schon die Normalität, dass dort eingebrochen wird, sowohl im Gartenhäuschen als auch im Garten als solches. Also das fängt im Frühling an, wenn die Kirschen reif sind. Dann kommen irgendwelche Banden, die teilweise die Zäune niedertrampeln und den ganzen Baum abernten. Und das endet eigentlich Ende des Jahres erst, wenn die Walnüsse soweit sind. Da muss man also früh wirklich sehen, dass man bei Sonnenaufgang der Erste ist, auf seinem eigenen Grundstück, um die Nüsse einzusammeln. Ansonsten sind die weg.
Das ehemalige Kino der Jugend ist auch im Stadtrat zum Thema geworden, wo vor allem die Grünen das Vorhaben unterstützen. Allen voran Grünen-Stadtrat Tim Elschner.
Uns gefällt wirklich dieses bürgerschaftliche Engagement. Wir wollen es probieren in der Ausschreibung mit Zielsetzung einer kulturellen Nutzung.
In der letzten Stadtratssitzung im Oktober konnten sich die Grünen mit diesem Vorschlag dann auch durchsetzen. Mit den Stimmen der Linken und der SPD wurde beschlossen, das Gebäude im Jahr 2018 nach einem Konzeptvergabeverfahren und im Erbbaurecht zu vergeben. Das heißt, ein Verein oder ein Investor muss die Stadt erst mit einem Konzept, das eine soziale und kulturelle Nutzung des ehemaligen Kinos vorsieht, überzeugen, bevor er es kaufen, sanieren und bespielen kann. Grund und Boden bleiben aber auch dann im Besitz der Stadt.
Die IG Fortuna will das alte Kino der Jugend für die Leipziger Eisenbahnstraße wieder neu beleben. Hier beim Länderreport verabschiedet sich Katja Bigalke. Machen Sie es gut.
Wie ist es als Pendler in Deutschland zu leben?
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Heute am Wochenanfang sind wieder Millionen Deutsche gependelt zum Arbeitsplatz. Das fühlt sich manchmal sicherlich an wie verlorene Lebenszeit, aber kann es auch mehr sein? Unser Kollege Georg Gruber geht dieser Frage jetzt schon mehrere Jahre persönlich nach. Hier sein Feature.
Sonntagnachmittag. Seit 7 Jahren mache ich das nun schon. Pendeln. Von Utting, einem Dorf am Ammersee in der Nähe von München, nach Berlin.
Schade, dass du schon wieder fährst.
Ja, finde ich auch.
Die Zeit geht immer viel zu schnell vorbei.
Der Abschied von den Kindern fällt mir jedes Mal schwer. Als wir noch in Berlin lebten, haben wir als Eltern lange überlegt, wo und wie die Kinder aufwachsen sollen. In der Stadt oder auf dem Land, zum Beispiel am Ammersee, wo ich selbst aufgewachsen bin. 620 Kilometer liegen nun zwischen meinem Zuhause in Bayern und meiner Arbeitsstätte, dem Deutschlandradio Kultur in Berlin. Ich schreibe an Stücken wie diesem über Berufspendler. Und das sind in Deutschland erstaunlich viele. Da gibt es zum einen die Tagespendler, die täglich ihren Wohnort verlassen. Daneben gibt es die Wochenpendler. Nur 5% aller Berufstätigen haben gar keinen Weg zur Arbeit, weil sie auf dem eigenen Grundstück arbeiten können. Über 40% haben eine Strecke, die länger ist als 10 Kilometer. Das sind rund 15 Millionen Menschen. Und der Zeitaufwand wird immer größer. Rund 7 Millionen Pendler brauchen zwischen 30 Minuten und einer Stunde pro Wegstrecke. Rund 1,5 Millionen brauchen länger als eine Stunde, die sogenannten Fernpendler.
Das sind auch vorwiegend Fernpendler, die in die Großstädte pendeln. Auffallend ist, dass die Zahl der Pendler insgesamt in Frankfurt am größten ist. 70% derjenigen, die in Frankfurt arbeiten, pendeln eigentlich in die Stadt und da auch relativ viele Fernpendler.
Wilhelm Adami, bis Sommer 2016 Arbeitsmarktexperte des DGB. Er hat in einer Studie untersucht, in welche Richtungen die Pendler durch Deutschland strömen. Vom Land in die Stadt und von Bundesland zu Bundesland.
Insgesamt etwa 115.000 Menschen pendeln nach Süden, nach Baden-Württemberg und Bayern. Auf der anderen Seite haben wir aber auch relativ viele, die selbst aus Bayern und Baden-Württemberg wieder in andere Bundesländer pendeln, beispielsweise aus diesen beiden Bundesländern etwa 150.000, die nach Hessen oder Rheinland-Pfalz letztendlich pendeln.
Besonders groß sind noch immer die Pendlerströme von Ost nach West. Und immer mehr pendeln weite Distanzen, auch von Großstadt zu Großstadt, zum Beispiel von München nach Berlin oder von Düsseldorf nach Hamburg. Mit dem Zug brauche ich für die Fahrt über München nach Berlin mehr als 7 Stunden. Wenn alles glatt geht, komme ich gegen Mitternacht an. Auch mein Vater ist gependelt. Er zog in den 60er Jahren nach Utting, dorthin, wo auch ich heute wohne.
Wir sind hier herausgezogen, weil wir das Ziel hatten, unsere Kinder auf dem Lande groß werden zu lassen, an einem schönen Ort. Ich bin als Kind und in meiner Jugend mit der Familie 13 Mal umgezogen. Das war definitiv zu oft.
Damals arbeitete man eigentlich im Dorf oder in der Nähe. Der Ort ist inzwischen gewachsen und heute fahren die meisten Uttinger nach München auf der Autobahn, die es inzwischen gibt. Aber wer nicht im Berufsverkehr stecken bleiben will, muss trotzdem spätestens um 6 Uhr morgens losfahren. Der Traum vom Häuschen im Grünen ist ein wesentlicher Grund für die Zunahme der Pendlerströme.
Ich stehe um 4:45 auf, um gemütlich anzufangen und nehme eine Stunde Zeit, bis ich ins Auto steige, um zum Bahnhof zu fahren. Das dauert 8 Minuten. Da parke ich das Auto, dann geht's weiter eine Stunde lang im Zug sitzen und dann am Bahnhof auf ein dort deponiertes Fahrrad steigen, um 10 Minuten zur Arbeit zu radeln.
Es sind am Tag genau 3 Stunden, die wir mit Fahrten verbringen. Und um den Unterschied zu früher zu München darzustellen, sind es 2 Stunden mehr am Tag.
Gerald Schrank ist Theatermusiker mit eigenem Tonstudio. Vor 10 Monaten ist er mit seiner Freundin Edda Fiebig, sie ist Berufsschullehrerin, von München rund 75 Kilometer entfernt an den Ortsrand von Murnau gezogen, ins eigene Haus mit großem Garten.
Und im Haus haben wir 4,5 Jahre renoviert. Immer mit der Vorfreude, dass es irgendwann fertig ist. Und jetzt ist es fertig und gemütlich und schön. Und wir bereuen es nicht, rausgezogen zu sein, bis jetzt zumindest.
Viele ziehen aber auch aufs Land, weil die Mieten in der Stadt immer teurer werden, bezahlbare Wohnungen für Familien mit Kindern immer schwerer zu finden sind. Doch oft geht die Rechnung vom günstigen Landleben am Ende nicht auf. Untersuchungen zeigen, dass auf dem Land die Kosten für Mobilität und besonders für das dann meist notwendige Auto oft höher sind als die Einsparungen durch eine billigere Miete. Eine teure Wohnung in der Stadt kann so gesehen günstiger sein als eine billige auf dem Land. In den gestiegenen Pendlerzahlen lässt sich aber auch ganz allgemein ein gesellschaftlicher Wandel ablesen.
Wir haben heute erfreulicherweise sehr viel mehr egalitäre Beziehungen zwischen Mann und Frau. Das heißt, jeder in der Partnerschaft hat eine eigene berufliche Karriere. Das ist ein Unterschied zu früher und das ist ein guter Unterschied.
Antje Ducki, Professorin an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin. Sie beschäftigt sich schon seit über 15 Jahren mit dem Thema Berufspendeln und lebt selbst in einer Pendelbeziehung. Ihr Mann arbeitet in Hamburg.
Man entscheidet sich oft zu pendeln oder eine Person entscheidet sich zu pendeln, damit beide ihre Berufskarrieren leben können, müssen dann aber auch sehr darauf achten, dass ihre Beziehung nicht zu sehr unter dem Pendeln leidet. Weil das ist auch bekannt, die Scheidungsrisiken bei Fernpendlern sind höher als bei Nichtpendlern. Es gibt wirklich zahlreiche Belege dafür, dass die Gesundheit von Tagespendlern im Vergleich zu Nichtpendlern schlechter ist, im Hinblick auf Allgemeinbeschwerden. Schlafdefizite ist ein großes Problem. Verkürzte Schlafdauer, weil eben einfach zur Arbeitszeit ja noch die Pendelzeit dazukommt. Damit auch eine reduzierte Erholungszeit insgesamt gegeben ist. Es gibt Nachweise erhöhte Atemwegserkrankungen für diejenigen, die jetzt mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, erhöhte Unfallrisiken bei Autofahrern. Ja, es gibt sogar Einzelstudien schlechterer Zahnstatus. Warum? Weil Pendler eben deutlich seltener Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, weil sie einfach Probleme haben, Termine zu bekommen zu Zeiten, wo sie dann zu Hause sind oder an dem Wohnort sind.
Wenn man unter Druck steht und sich ausgeliefert fühlt, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das sorgt da, glaube ich, für Stress. Sorgt ja auch für Stressspitzen wie bei Kampfjetpiloten. Und das merkt man auch am eigenen Leib, wenn man halt plötzlich in eine Situation kommt, wo man deutlich zu spät ist und das eigentlich nicht sein darf. Also zum Beispiel, weil die Frau seit einem halben Jahr gesagt hat, wir gehen noch heute Abend ins Theater und dann verpasst man das.
Der Journalist Klaas Tatje arbeitet als Redakteur für die Zeit und pendelt seit 8 Jahren. Zuerst von Hannover nach Brüssel und nun von Hannover nach Hamburg. Umzug kommt für ihn nicht in Frage. Seine Frau hat eine Stelle als Lehrerin in Hannover, die 3 Kinder, gute Krippen- und Kindergartenplätze. Das ganze soziale Umfeld ist es wert, so sagt er, täglich den weiten Weg zur Arbeit auf sich zu nehmen. Einfache Strecke, 180 Kilometer. Die negativen Folgen des Pendelns konnte Antje Ducki exemplarisch in einem ganz besonderen Forschungsprojekt untersuchen. Nach dem Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin fuhr eine Gruppe von Beamten wochenweise nach Berlin, eine Vergleichsgruppe blieb in Bonn.
Wir konnten auch nachweisen, dass die Pendler höhere Depressivitätswerte hatten, höheres Einsamkeitserleben und auch höhere psychosomatische Beschwerden. Damit verbunden ist das Risiko bei sehr langen Pendelepisoden, kann das eben auch in eine dauerhafte Entfremdung zwischen den Partnern führen. Das weiß jeder, der pendelt. Es entsteht ja folgende Situation. Unter der Woche kann man bestenfalls telefonisch oder per Skype miteinander kommunizieren. Das heißt, vieles bleibt ungesagt, vieles bleibt ungeklärt. Wenn man dann am Wochenende zu Hause ist, dann versucht man in diesen kurzen Zeitblöcken so viel nachzuholen, was unter der Woche nicht geschehen ist, dass das ganz schnell die Beziehung völlig überfordert, weil es einfach nicht in zwei Tagen nachzuholen ist. Ja? Und diese Überforderungssituation führt dann eben auch wieder in eine Konfliktsituation.
Ein ganz wichtiger Punkt für mich war, ich habe mich sonntags noch nicht auf den Weg zur Arbeit gemacht, sondern ich bin jeden Montagmorgen 3:45 aufgestanden, was insofern sehr positiv und für die Kinder notwendig war, gerade als sie auch noch kleiner waren, dass ich sie sonntags noch zu Bett bringen konnte und wir den Sonntagabend noch ganz normal verleben konnten.
Wilhelm Adami, 17 Jahre bis zu seiner Pensionierung, pendelte er von Köln nach Berlin.
Ich habe mir zwischendrin auch mal Urlaubstage genommen, um normal Familienleben zu leben. Das ist insofern wichtig. Man darf nicht zu Besuch kommen bei der eigenen Familie, denn dann, glaube ich, sind die Konflikte, können sehr, sehr schnell ausbrechen.
Der klassische Tagespendler fährt immer noch gerne Auto, und zwar alleine. Ich als Fernpendler fahre immer mit der Bahn.
Es gibt natürlich einen Flüsterabteil in dem Regionalzug, das ist auch als solches gekennzeichnet. Und als Pendler will man grundsätzlich seine Ruhe haben. Und deshalb setzt man sich dann in dieses Flüsterabteil. Und dann gibt es natürlich Leute, die diese Ruhe nicht einhalten. Und interessant ist dann eben zu beobachten, wie auf diese Unruhestifter reagiert wird. Bisher habe ich das selber noch nicht gemacht, aber eben dieses Ruheabteil nutzen und wirklich ruhig sein. Das ist typisch.
Pendeln ist für viele ein notwendiges Übel, das in Kauf genommen werden muss. Aber nicht für alle. Für einige ist es ein Gewinn.
Auf der Hinfahrt morgens 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr, das bietet sich ganz gut an, noch mal ein bisschen die Augen zuzumachen. Aber das muss auch nicht unbedingt schlafen sein. Aber es ist einfach so ein vor sich hin dösen, so ein langsam in die Arbeit hineinkommen, gedanklich.
Ich nütze die Zeit im Zug bei der Hinfahrt, um mich auf den Tag vorzubereiten. Ich lese meine Texte, überleg mir, was kannst du jetzt dazu komponieren. Oder ich schlag den Rechner auf und beantworte E-Mails, lese Nachrichten.
Also gerade beim Wochenpendeln gibt es durchaus auch erwähnenswert Positives. Es gibt zum Beispiel das Positive, dass Pendlerpaare häufig sagen, sie entdecken sich eigentlich neu. Also gerade in älteren Beziehungen, ja, die so schon längere Zeit existieren und auch eingefahren sind, da kann das Pendeln eine sehr große Erfrischung bringen. Das heißt, 4 Tage oder 5 Tage in der Woche macht jeder seins und dann kommt man zusammen und erlebt den anderen als was ganz Besonderes, Wichtiges im eigenen Leben.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 436. Der Saarländische Rundfunk hat seinen Sitz in Saarbrücken, der Hauptstadt des Saarlands. Sein zweites Hörfunkprogramm wird als Kulturradio bezeichnet. Da wird sonnabends um 5:30 eine Reportage gesendet, aber diese Reportagen werden nicht alle selber produziert, sondern auch von anderen Sendern übernommen. Umgekehrt werden die Reportagen des Saarländischen Rundfunks nachher oft auch noch von anderen Sendern gesendet. So konnte man die Sendung vom 3. September auch nochmal am 21. Oktober beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, dem RBB, und am 16. Januar beim Bayerischen Rundfunk hören. Das Thema dieser Sendung war das Bäckerhandwerk. Dass das ein Handwerk ist, bedeutet, dass man das als Lehrling 3 Jahre bis zur Gesellenprüfung lernen muss. Und nur wenn man dann auch noch die Meisterprüfung besteht, darf man so einen Betrieb leiten. Der Berufsverband von Handwerkern wird als Innung bezeichnet. Solche Innungen gibt es schon seit mehr als 1000 Jahren. Gesellen- und Meisterprüfungen werden von der Innung abgenommen. Dabei kann man auch an Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg denken. Der Innungsmeister der Bäckerinnung des Saarlands ist von seinem Beruf so überzeugt, dass auch 4 seiner Söhne Bäckermeister geworden sind. Bäcker backen nicht nur Brot und Brötchen, sondern auch Teilchen, die man um 3:30 oder um 4 zum Kaffee isst, und Kuchen. Bäcker müssen früh aufstehen und viele fangen schon nachts um 12:30 mit der Arbeit an, aber Konditoren arbeiten nur tagsüber, denn ein Stück Torte isst man ebenso wie ein Stück Butterkuchen oder Streuselkuchen nachmittags zum Kaffee, während viele zum Frühstück Mohnbrötchen oder Kümmelbrötchen essen wollen, die gerade aus dem Backofen gekommen sind. Für einen Bäcker ist das ein schöner Beruf, weil er jeden Tag gleich sieht, was er gemacht hat, und ein Vorteil ist auch, dass man das alles auch selber essen kann. Aber jedes Jahr schließen in Deutschland 400 Bäckereien. Das sind mehr als 3% aller noch vorhandenen Betriebe. Es fehlen Lehrlinge. Wer so etwas lernen möchte, wird lieber Konditor, denn als Konditor braucht man nicht schon kurz nach Mitternacht mit der Arbeit anzufangen. Viele Bäckereien haben mehrere Verkaufsstellen, aber ein Laden ist auch immer da, wo die Backstube ist. Auf diese Weise wissen die Bäcker, für wen sie Brot und Brötchen backen. Und wenn mal ein paar Kunden nicht ganz zufrieden sind, erfahren sie das gleich. Andererseits sehen sie es aber auch, wenn das, was sie gebacken haben, den Kunden gefällt. Denn während sie noch bei der Arbeit sind, kommen schon die ersten Kunden. In einer durchschnittlichen deutschen Bäckerei sind 30 Leute beschäftigt, in einer großen 40. Nicht nur in der Backstube, sondern auch im Laden und in den Verkaufsstellen. Die Verkaufsstelle auf dem Foto auf Seite 22 ist von morgens um 6:30 bis abends um 6:30 geöffnet, aber sonnabends nur bis 13 Uhr und sonntags nur von 8 bis 11. Die deutsche Brotkultur steht seit 2014 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes, aber die meisten Bäcker backen nicht nur Brot, sondern auch Brötchen und Kuchen, und mal eine Torte zu backen macht den meisten Bäckern auch Freude. Aber in Großbäckereien sind Torten die Aufgabe von Konditoren. Zum Beispiel Schwarzwälder Kirschtorte aus schwarzem Schokoladenbiskuit mit weißer Schlagsahne und roten Sauerkirschen. Aus dem Schwarzwald kommt dazu nur etwas Kirschwasser. Die Sauerkirschen kommen vielleicht aus Polen oder aus Frankreich. Nur die Sahne sollte ganz frisch sein. Eine Großbäckerei stellt jeden Tag über 100 Produkte her, und die werden auch an Supermärkte geliefert und teilweise in Supermärkten in eigenen Filialen verkauft, die nicht zum Selbstbedienungsbereich gehören. Was man da an der Theke kauft, muss man da auch gleich bezahlen. Die Produktion läuft in 3 Schichten, 24 Stunden am Tag, außer sonntags und an Feiertagen. Von den 830 Beschäftigten arbeiten nur 220 in der Produktion, denn für vieles gibt es heutzutage Maschinen, auch für Brezel. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 436. Danke.